Michio Kaku, Abschied von der Erde, die Zukunft der Menschheit. In Filmen gibt es sie, Großstädte auf kargen, fremden Planeten und gigantische Raumschiffe, die Menschen durchs All fliegen. Wir tun das meist als nerdige Gedankenspiele und kühne Zukunftsfantasien ab. Aber was, wenn wir Menschen irgendwann gar keine andere Wahl haben, als auf andere Planeten auszuweichen? Die unbequeme Wahrheit ist, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass unsere Spezies auf lange Sicht nur multiplanetarisch überlebt. Darum wird bereits heute mit Hochdruck in zahlreichen Disziplinen an der Möglichkeit einer Besiedlung fremder Planeten geforscht. Wie könnten Menschen auf dem Mond oder dem Mars überleben? Ist es vorstellbar, im All Städte zu bauen und Sauerstoff, Nahrung und Energiequellen zu erschließen? Diese Blinks liefern Antworten auf die spannenden Fragen der Zukunft der Menschheit. Sie erklären, wie wahrscheinlich es ist, dass wir irgendwann wirklich nach den Sternen greifen. Blink Nummer 1. Die Wissenschaft ist schon seit über einem Jahrhundert von der Raumfahrt fasziniert. Raumfahrt. Raketen. Das klingt gleich immer irgendwie nach nerdiger Forschung, Kinderspielzeug oder Science-Fiction-Filmen. Lass dich von diesem Eindruck nicht täuschen. Die Raumfahrt wird eines Tages eine wichtige Rolle für die Zukunft unserer Spezies spielen. Und sie fasziniert die Menschheit schon seit über einem Jahrhundert. 1903 stellte der russische Wissenschaftler Konstantin Tschaikowski eine mathematische Gleichung auf. Wenn der Mensch die Fluggeschwindigkeit einer Rakete verdoppeln wollte, musste er die Menge des nötigen Treibstoffs exponentiell erhöhen. Mit dieser Gleichung konnte man schon damals berechnen, wie viel Treibstoff man für einen Flug zum Mond oder gar dem Mars benötigen würde. Tschaikowskis Arbeit bereitete das Fundament für die bahnbrechende Forschung des US-amerikanischen Wissenschaftlers Robert Goddard, der die Raketentechnik gleich mit mehreren Erfindungen voranbrachte. Er schlug nicht nur erstmals vor, flüssigen statt festen Treibstoff für den Raketenantrieb zu verwenden, sondern entwickelte auch die revolutionäre Technik der Stufenrakete. Diese Art von Flugkörper wird bis heute eingesetzt. Dabei werden leere Treibstofftanks und nicht mehr benötigte Triebwerke abgeworfen, um die Effizienz der verbleibenden Triebwerke zu steigern. In den 1940er Jahren folgte dann die bedeutende Pionierarbeit des jungen deutschen Raketenforschers Wernher von Braun. Von Braun hatte gerade sein Ingenieurdiplom erlangt, als die Nazis Deutschland militarisierten. Da er sich weniger für Politik als vielmehr für Technik interessierte, nahm er die großzügigen Fördergelder und Karriereangebote der neuen Reichsregierung an. Die NSDAP trieb ein gigantisches Aufrüstungsprogramm voran und machte ihn 1937 zum technischen Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Von Braun wurde zum führenden Kopf eines ehrgeizigen Raketenbauprogramms, das den Einsatz der besten Forscher des Landes und üppiger Ressourcen erforderte. Dort wurde in den folgenden Jahren die erste einsatzfähige Großrakete mit Flüssigkeitstriebwerk entwickelt, die auf Bodenziele abgefeuert werden konnte. Im Zweiten Weltkrieg bekamen alliierte Städte wie London und Antwerpen die zerstörerische Kraft der Rakete zu spüren, die von den Nazis als Vergeltungswaffe 2 oder kurz V2 bezeichnet wurde. V2 flog mit mehr als dreifacher Schallgeschwindigkeit und konnte nicht von der gegnerischen Luftabwehr abgefangen werden. Damit war sie eine tödliche Kriegswaffe, die bahnbrechende Rekorde in der Raketentechnik aufstellte. Erst als von Braun mit eigenen Augen sah, wie seine Rakete von Gefangenen in Konzentrationslagern gebaut wurde, begriff er seinen tödlichen Beitrag zur faschistischen Kriegsmaschinerie. Er tat sein Bedauern darüber öffentlich kund und wurde dafür von der Gestapo festgenommen. Der Zweite Weltkrieg ging blutig zu Ende, bedeutete aber nicht das Aus der Raketentechnik. Diese sollte noch jahrzehntelang im Mittelpunkt internationaler Rivalitäten stehen. Blink Nummer 2. Nach den Mondlandungen der 1960er ist das Thema Raumfahrt erst seit kurzem wieder von Interesse. Der technologische Wettstreit um den raketentechnischen Fortschritt kulminierte in den 1950er und 60er Jahren im Space Race, dem Wettlauf ins All zwischen den USA und der Sowjetunion. Russland legte vor. Die Erdumrundung des berühmten Satelliten Sputnik 1 gilt heute als Sternstunde der Raumfahrt. Im April 1961 war es ebenfalls die Sowjetunion, die den Kosmonauten Juri Gagarin als ersten Menschen ins All schickte. Die USA standen unter Zugzwang. Irgendwo zwischen Washington und Houston wurde beschlossen, dass der erste Mensch auf dem Mond ein US-Amerikaner sein sollte. Und so kam es. Die ersten menschlichen Fußabdrücke auf dem Mond stammen von Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die im Juli 1969 im Rahmen der berühmten Mondmission Apollo 11 auf dem Erdtrabanten landeten. Die Rakete, die sie auf den Mond brachte, war übrigens von Werner von Braun gebaut worden, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Arbeit in den USA fortführte. In den folgenden Jahrzehnten wurde es plötzlich stiller um die Raumfahrt. Die im wahrsten Sinne des Wortes astronomischen Budgets, die bis dahin bereitgestellt worden waren, wurden schlichtweg für dringendere Sachen wie den Vietnamkrieg und die Bekämpfung der grassierenden Armut benötigt. Seit der Jahrtausendwende ist der Mond allerdings wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Das hat auch mit dem gesteigerten Interesse namhafter und milliardenschwerer Unternehmer zu tun, darunter Jeff Bezos, der Gründer des Online-Riesen Amazon. Eines seiner Nebenprojekte heißt Blue Origin und hat bereits die ersten sogenannten Suborbitalflüge ins All und zurück auf die Erde gebracht. Die Reichweite und Geschwindigkeit des dazugehörigen Raketensystems New Shepard wäre nicht groß genug, um zum Mars zu fliegen. Es sieht aber ganz danach aus, als würde Bezos bald regelmäßig Flüge für Weltraumtouristen anbieten können. Langfristig hat der Multimilliardär aber viel größere Pläne. Er möchte den Mond kolonialisieren. Erst 2017 gab Bezos sein mittelfristiges Ziel bekannt, eine Art interstellaren Lieferservice einzurichten, um Maschinen und Materialien zum Mond zu transportieren. Das wäre tatsächlich der erste große Schritt in Richtung des Baus einer großen Raumstation, in der theoretisch Millionen von Menschen auf dem Mond leben könnten. Das klingt alles noch reichlich futuristisch. Ist es denn wirklich realistisch, dass Menschen dauerhaft auf dem Mond leben? Blink Nummer 3. Ein Leben auf dem Mond würde die Menschheit vor diverse Herausforderungen stellen. Nehmen wir also an, wir stecken eine Handvoll Astronauten in eine Rakete und schießen sie auf den Mond. Und dann? Wie sieht das Leben auf dem Mond aus? Um längere Zeit auf dem Mond überleben zu können, müssten sich unsere Mondmenschen dauerhaft mit den folgenden drei Dingen versorgen: Luft zum Atmen, Nahrung und Frischwasser. Da gehen die Probleme schon los. Der Mond ist zu klein, um die Schwerkraft für eine sauerstoffhaltige Atmosphäre zu entwickeln. Der Sauerstoff unserer Siedler müsste also von der Erde mitgeführt oder vor Ort auf dem Mond gewonnen werden. Letzteres wäre durch chemische Prozesse durchaus möglich, zum Beispiel durch die Gewinnung aus Wasser oder den Gesteinsschichten des Mondes. Woher aber soll das Wasser kommen? Ist der Mond nicht staubtrocken? Nur auf den ersten Blick. Tatsächlich verfügt der Mond über gigantische Süßwasserreserven, und zwar an den Orten, die die Sonne mit ihrer Strahlung nicht erreicht, zum Beispiel in riesigen Kratern oder hinter majestätischen Gebirgsketten. Schätzungen zufolge lagern allein am nördlichen Pol des Mondes gute 600 Millionen metrische Tonnen Eis. Das könnte für die Gewinnung von Sauerstoff und Trinkwasser genutzt werden. Selbst wenn das gelänge, gäbe es nach wie vor keine natürlichen Nahrungsquellen. Auf Dauer wäre der Transport abgepackter Lebensmittel weder gesund noch effizient. Das bedeutet, dass unsere Siedler ihre eigenen Lebensmittel anbauen müssten. Dafür wiederum bräuchten sie Sauerstoff, denn ohne Luft wachsen keine Pflanzen. Und damit wären wir wieder am Anfang angelangt. Ein weiterer wichtiger Faktor für das potenzielle Leben auf dem Mond ist die Sonne. Einerseits wäre sie ein wahnsinnig effektiver Energielieferant. Es gibt Gegenden auf dem Mond, an denen Solarpanels rund um die Uhr Strom erzeugen könnten. Die Gipfel der Polarregionen zum Beispiel werden ganzjährig sogar mitten in der Nacht beschienen. Dass die Sonnenstrahlung auf dem Mond wesentlich stärker ist als auf der Erde, wäre allerdings Fluch und Segen zugleich. Die dauerhafte Bestrahlung würde das Hautkrebsrisiko für unsere Mondsiedler schon nach wenigen Monaten substanziell erhöhen. Um sich davor zu schützen, müssten Rückzugsmöglichkeiten unterhalb der Mondoberfläche geschaffen werden, zum Beispiel in den Höhlensystemen der zahlreichen Lavatunnel auf dem Mond. Blink Nummer 4. Auch ein Leben auf dem Mars wäre alles andere als einfach. Stephen Hawking beschäftigte sich gegen Ende seines Lebens intensiv mit der Idee, dass unsere Spezies früher oder später gezwungen sein wird, die Erde zu verlassen. Tesla und PayPal-Gründer Elon Musk hat die Welt vor ein paar Jahren mit ganz konkreten Plänen für ein solches multiplanetarisches Leben in Aufruhr versetzt. Kurz nach der Gründung seines Raumfahrtunternehmens SpaceX gab der Internetmilliardär seine ehrgeizigen Pläne bekannt. Er wolle die Raumfahrt revolutionieren und bemannte Reisen zum Mars ermöglichen. Seitdem hat er beträchtliche Summen in die Raketentechnik investiert und erstaunliche Fortschritte erzielt. Der erste Meilenstein bestand in der Entwicklung wiederverwendbarer Raketensysteme. Wie wir zuvor gesehen haben, werden die wertvollsten Bestandteile der Stufenraketen, ihre Triebwerke, bis heute systematisch weggeworfen. Musks Firma SpaceX verwendet sie wieder, statt sie ins All zu schießen. Der erste Testflug wurde bereits 2017 erfolgreich durchgeführt. Das reduziert die Herstellungskosten der Flugkörper gewaltig. Für gewöhnlich belaufen sich zum Beispiel die Transportkosten eines Satelliten auf etwa 100.000 US-Dollar pro Pfund Gewicht. SpaceX schickte 2018 Satelliten zu lediglich 1.000 Dollar pro Pfund ins All. Musk scheint den etablierten Raumfahrtbehörden auch zeitlich Jahre voraus zu sein. Die Marspläne der NASA zum Beispiel waren ihm wohl schlichtweg zu anspruchslos. 2018 gab er in gewohnt ambitionierter Manier bekannt, er wolle den roten Planeten noch im selben Jahr mit einem unbemannten Flug erreichen. Die erste bemannte Mission sollte spätestens 2024 erfolgen. Wenn das klappt, wäre er der NASA gute 10 Jahre voraus. Die stellt ihre erste bemannte Marslandung erst für nach 2030 in Aussicht. Dabei stünde der Mensch bei einer potenziellen Besiedlung des Mars vor ähnlichen Problemen wie auf dem Mond. Auch hier müsste der lebensnotwendige Sauerstoff aus einer anderen Quelle als der größtenteils kohlenstoffhaltigen Atmosphäre gewonnen werden. Ebenso wären die Siedler auf dem Mars auf Dauer gefährlichen Strahlungen ausgesetzt. Dazu kommt der sehr niedrige Luft- bzw. Atmosphärendruck von 1% im Verhältnis zur Erde. Die Siedler müssten ihre Raumanzüge dauerhaft tragen, um nicht an der frischen Luft zu ersticken. Außerdem müssten sie mindestens 2 Stunden pro Tag auf dem Laufband verbringen, damit ihre Knochen und Muskeln in der geringen Schwerkraft nicht an Dichte und Masse verlieren. Blink Nummer 5. Beim Bau von Städten im All könnten wir Hilfe von Robotern und der Nanotechnologie gebrauchen. Die unbequeme Wahrheit lautet, mit unseren bisherigen Mitteln wäre der Bau einer Großstadt auf dem Mars schlicht und einfach zu teuer. Das Unterfangen, all die dafür nötigen Materialien und Werkzeuge über Millionen von Kilometern durchs All zu transportieren, würde die NASA und vermutlich sogar ganze Staaten in den Ruin treiben. Wir müssten das also ganz anders angehen. Eine spannende Alternative wäre die Nutzung von Nanotechnologien wie Graphen. Graphen ist die Bezeichnung für die modifizierte Verkettung von Kohlenstoffatomen zu flachen, zweidimensionalen Strukturen. 2010 gelang es Nanoforschern, Atome zu Folien oder blattartigen, einlagigen Schichten zusammenzufügen. Diese Schichten sind hauchdünn, aber extrem langlebig und belastbar. Graphen ist zum Beispiel 200 Mal stabiler als Stahl. Diese Folien können theoretisch tunnelartig zu sogenannten Kohlenstoff-Nanoröhren gerollt werden, um architektonische Elemente wie Säulen zu formen und größere Strukturen wie Brücken zu bauen. Graphen ist außerdem transparent und elektrisch leitfähig, was die Anwendungsmöglichkeiten exponentiell steigert. Das Problem ist nur, dass wir Graphen bisher nicht in größeren Mengen herstellen können, da die physikalischen Eigenschaften schon bei den kleinsten chemischen Unreinheiten verloren gehen. Daher konnten Wissenschaftler anno 2018 bisher nur briefmarkengroße Blättchen herstellen. Wenn alles gut geht, wird die Massenproduktion irgendwann im 22. Jahrhundert möglich sein. Für eine Besiedlung des Mars bräuchten wir aber nicht nur die Nanotechnologie, sondern auch reichlich künstliche Intelligenz. Die Gründe dafür sind bestechend. KI-gesteuerte Maschinen könnten Aufgaben übernehmen, die aufgrund ihrer Komplexität oder ihres Gefahrenpotenzials nicht von Menschen bewältigt werden können, zum Beispiel der Bau einer Stadt auf dem Mars. Superintelligente Automaten, also Maschinen und Roboter, die bestimmte Aufgaben selbstständig ausführen, könnten uns die sogenannten 3D-Jobs abnehmen. Damit sind Tätigkeiten gemeint, die dangerous, dull und dirty sind, also gefährlich, eintönig und schmutzig. Dabei bieten Maschinen basierend auf künstlicher Intelligenz folgende Vorteile. Erstens, sie würden sich nach einem Tag voll stumpfer, harter und repetitiver Arbeit nicht beschweren. Im Gegenteil, sie würden so lange weiter ackern, bis wir ihnen sagen, dass sie aufhören sollen. Zweitens, sie hätten kein Problem damit, Abflusssysteme und Sanitäranlagen zu bauen, was viele Menschen als tendenziell schmutzige Arbeit meiden würden. Drittens, sie wären viel robuster als Menschen. Sie könnten durch Feuer gehen und Sprengkörper entschärfen und neue und potenziell gefährliche Territorien wie die unterirdischen Lavatunnel erkunden. Noch ist die AI-Forschung nicht auf dem Niveau, um derart intelligente Automaten zu bauen. Aber wenn es soweit ist, können sie uns helfen, in Welten jenseits unserer irdischen Grenzen zu leben. Blink Nummer 6. Interstellare Reisen sind durchaus möglich, aber ebenfalls sehr gefährlich. Selbst wenn Mond und Mars also irgendwann gut erreichbar sind, wären sie nicht auf Anhieb gut bewohnbar. Gibt es nicht irgendwo in den unermesslichen Weiten des Alls Planeten, die der Erde ähnlicher sind? Auch an der Beantwortung dieser Frage wird seit Jahren mit Hochdruck gearbeitet. Stephen Hawking schlug vor, die Suche nach erdähnlichen Planeten im All mit Nanoraketen zu beschleunigen. Das sind winzige, kaum daumengroße Kleinfluggeräte, die mit einem hochleistungsfähigen Computerchip und winzigen Lichtsegeln ausgestattet sind. Die kleinen Segel sollen für die Fortbewegung mit dem Strahlendruck der Sonne angetrieben oder von der Erde aus mit Lasern beschossen werden. Der wesentliche Vorteil gegenüber treibstoffbetriebenen Raketen liegt in der enormen Geschwindigkeit. Nanoraketen sind so klein und leicht, dass sie um ein Vielfaches schneller durchs All geschossen werden können. Ein gezielter Laserstrahl katapultiert die Lichtsegel zum Beispiel innerhalb von 5 Sekunden zum Mond. Der erste Schritt auf der Suche nach erdähnlichen Planeten soll die Mini-Raumgleiter ins Doppelsternsystem Alpha Centauri führen, das Sonnensystem, das unserem am nächsten liegt. Von dort aus sollen sie mit Hilfe winziger Sensoren, Kameras und Solarzellen Daten senden, die uns hoffentlich mehr über das Leben im Universum verraten. Ihre Flüge wären der Auftakt zum Zeitalter der interstellaren Reisen. Die größten Hindernisse sind bisher noch fehlende Präzision und fehlende Ressourcen. Damit die winzigen Flugkörper ihr geplantes Ziel erreichen, müssen sie ihren vorprogrammierten Kurs mit absoluter Genauigkeit einhalten. Wenn ein Laser die winzigen Lichtsegel nicht genau an der richtigen Stelle trifft, verfehlen sie womöglich ihr Ziel. Ein Raumschiff bräuchte für eine Reise ins Alpha Centauri-System mindestens 100 Gigawatt Energie. Selbst ein Atomkraftwerk könnte maximal 1 Gigawatt an Druck erzeugen. Der Bau eines ausreichend leistungsstarken Kraftwerks wäre also um ein Vielfaches teurer, was die Finanzierung zumindest vorerst unwahrscheinlich macht. In der Zukunft können wir diese Hindernisse zumindest teilweise überwinden, indem wir den Mond als Zwischenstation verwenden. Laserstrahlen, die von der Erde aus abgeschossen werden, verlieren im Widerstand der Atmosphäre über die Hälfte ihrer Strahlkraft. Es könnte daher helfen, Energiequellen und Abschusssysteme außerhalb der Erdatmosphäre zu stationieren, zum Beispiel auf dem Mond. Die nötige Energie könnte mit Solarpanels gesammelt werden, die von intelligenten Robotern gewartet und bedient würden. Blink Nummer 7. Eine bemannte interstellare Reise würde jedoch mehrere Jahrhunderte dauern. Stell dir vor, die Erde ist aufgrund der anhaltenden Verschmutzung und Erwärmung irgendwann wirklich unbewohnbar. Wir entdecken irgendwo im All einen Planeten mit erdähnlichen Lebensbedingungen und beschließen tatsächlich, dorthin überzusiedeln. Wäre das überhaupt möglich? Ja, aber eine solche interstellare Reise mit Menschen an Bord würde gut und gern 200 Jahre dauern. Das heißt, kein Mitglied der ursprünglichen Besatzung würde den Flug überleben. Das wiederum lässt uns genau 2 Optionen. Entweder wir bereiten uns auf die multigenerationale Raumfahrt vor, oder wir sagen der Sterblichkeit den Kampf an. Ein multigenerationales Raumschiff wäre eine Art interstellares Kreuzfahrtschiff, auf dessen langer Überfahrt zum nächsten erdähnlichen Planeten mehrere Generationen leben und sterben. Eine solche Mission müsste rigoros geplant werden. Eine der größten Herausforderungen wäre nämlich die akribische Kontrolle der Populationsgröße. Nehmen wir an, unsere kosmische Arche Noah startet ihre Weltenreise mit einer Besatzung von 200 Personen. Diese Zahl dürfte sich in den 2 Jahrhunderten Reise entweder gar nicht oder nur ganz genau nach Plan verändern. Andernfalls würden überlebensnotwendige Ressourcen wie Sauerstoff und Lebensmittel zu schnell zur Neige gehen und die gesamte Unternehmung gefährden. Das bedeutet, dass die Fortpflanzung an Bord strengstens überwacht werden müsste. Der andere Ansatz wäre die drastische Verlängerung der natürlichen Lebenserwartung. Die Vorstellung vom ewigen Leben fasziniert Menschen seit Jahrtausenden. Die Möglichkeit, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, würde traumhafte Voraussetzungen für interstellare Raumfahrer schaffen. Tatsächlich haben in der jüngeren Vergangenheit diverse Millionäre, besonders Unternehmer aus dem Silicon Valley, große Summen in dieses ambitionierte Projekt investiert. Das von Google-Mitgründer Sergey Brin geführte Forschungsunternehmen Calico kooperiert zum Beispiel mit dem US-amerikanischen Pharmakonzern AbbVie, um die Menschheit vom Tod zu heilen. Und die renommierte Professorin und Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn ist nur eine von vielen Wissenschaftlerinnen, die eine mögliche Verlangsamung des Alterungsprozesses erforschen. Blackburn entdeckte 1985 das Enzym Telomerase, das die Endstücke unserer Chromosomen, die sogenannten Telomere, wiederherstellt. Diese Endstücke verlieren in den meisten Zellen bei jeder Teilung und DNA-Replikation an Länge, sodass unser Körper altert. Wenn man die Telomerase aber gezielt zum Schutz aller Zellenden einsetzen könnte, könnte man theoretisch den Alterungsprozess stoppen. Genauso ist es Forschern erst vor kurzem gelungen, die chemische Verbindung Resveratrol zu isolieren. Resveratrol hat antioxidative Eigenschaften und die Oxidation, also der Verlust von Elektronen, ist wiederum eine der Schlüsselkomponenten des Alterns. Sowohl die Entdeckung der Telomerase als auch die Isolation von Resveratrol markieren gigantische wissenschaftliche Fortschritte. Vom ewigen Leben sind wir aber dennoch weit entfernt. Blink Nummer 8. Wenn es Aliens gibt, haben sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich wie wir entwickelt. Die Suche nach erdähnlichen Lebensbedingungen im All ist natürlich eng mit einer der spannendsten Fragen überhaupt verbunden. Gibt es intelligentes Leben im Universum? Und wenn ja, wie sehen diese Aliens aus? Wie würden sie sich verhalten? Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß, dass sie sich nicht wie wir mithilfe akustischer Signale verständigen würden. Nehmen wir zum Beispiel an, sie würden nicht wie wir Menschen von Primaten, sondern von einer intelligenten, hundeähnlichen Rasse abstammen. In diesem Falle könnte es sein, dass sie mithilfe von Gerüchen und komplexen olfaktorischen Signalen kommunizieren. Oder aber sie stammen von einer vogelartigen Spezies ab und verständigen sich über Melodien oder über sonar- bzw. schallartige Signale wie Fledermäuse, Wale und Delfine. Eine der vielleicht erstaunlichsten Annahmen ist jedoch, dass sich ihre Körperchemie vermutlich nach ähnlichen Naturgesetzen wie den unseren entwickelt haben würde. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich ihre Lebensform wie unsere aus dem Ozean und Kohlenstoffverbindungen herausgebildet hat. Das würde nämlich automatisch zwei der unabdingbaren Voraussetzungen für die Entstehung intelligenten Lebens erfüllen: die Fähigkeit, Informationen zu speichern und die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Egal, ob unsere hypothetischen kosmischen Nachbarn auf 50 Lichtjahre entfernten Planeten leben, ihre organische Konstitution hätte sich nicht aus einem merkwürdigen kosmischen Nichts heraus entwickelt, sondern aus denselben chemischen Grundsubstanzen des Universums. Das legt die Vermutung nahe, dass sie folgende Eigenschaften mit anderen intelligenten Tieren gemein hätten. Erstens, die Fähigkeit zum Stereoskopen bzw. räumlichen Sehen. Die Aliens könnten für unser Empfinden noch so bizarr aussehen. Um sich gegenüber anderen Tieren durchzusetzen und zum Beispiel Beute zu überlisten, müssten sie räumliche Entfernungen abschätzen können. Und dafür bräuchten sie mindestens zwei Augen. Zweitens, die Fähigkeit, ihre unmittelbare Umwelt nach ihrem Ermessen zu formen. Eine Pflanze hat keinen oder nur sehr begrenzten Einfluss auf ihre Umgebung. Ein intelligentes Lebewesen aber kann Werkzeuge greifen und verwenden, um die Natur zu manipulieren. Drittens, die Fähigkeit, Wissen, Eindrücke und Erinnerungen über irgendeine Art von Sprache zu teilen. Unabhängig davon, ob sie sich nun über Schallimpulse, Gerüche oder komplexe Zeichen verständigen würden. Ohne intelligente und nachhaltige Kommunikation würden alle gewonnenen Informationen mit jeder scheidenden Generation verloren gehen. Das waren die Blinks zu Abschied von der Erde von Michio Kaku. Die Kernaussage dieser Blinks lautet wie folgt: Wenn wir die Umweltverschmutzung und Erderwärmung nicht aufhalten, hängt das Überleben unserer Spezies eines Tages womöglich wirklich davon ab, dass wir auf andere Planeten übersiedeln. Die Raketen- und Raumforschung macht gigantische Fortschritte, sodass wir nach dem Mond vielleicht bald den Mars betreten und in benachbarten Galaxien nach erdähnlichen Planeten suchen können. Um wirklich auf einem anderen Planeten als der Erde zu leben, bräuchten wir allerdings noch gewaltige Fortschritte in der Nanotechnologie und KI-Forschung. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Abschied von der Erde als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.